Empathie kann man lernen. Nur sollten wir hier den Unterschied nochmal klarstellen, dass Empathie nicht im Speziellen eine Emotion ist, sondern eher, sagen wir mal, eine soziale Kompetenz. Es geht um die Fähigkeit, Emotionen unter anderem, aber eben auch andere Informationen von Beziehungsmitgliedern oder Menschen, mit denen ich mich in einer Beziehung befinde, aufnehmen zu können und verarbeiten zu können und danach eben auch zu handeln.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Emotionen wie Freude, Traurigkeit, Angst, Wut, Ekel und Überraschung unsere Gesundheit beeinflussen. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Es ist Donnerstag und Donnerstag ist Health Nerds Tag. Hier ist die Sprechstunde, in der wir eure Fragen rund um das Thema Emotionen beantworten wollen. Matthias Baum ist da, unser Health Nerds Wissenschaftler. Matthias, einen schönen Gruß zu dir. Hallo.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir haben viele Fragen reinbekommen zum Thema Emotionen und ich will direkt mit einer Frage starten, die perfekt passt, denn es laufen die Olympischen Sommerspiele in Frankreich, in Paris. Wir alle verfolgen, was da jeden Tag los ist, drücken natürlich unseren Athleten die Daumen. Also ich mache es jedenfalls, ich bin sicher, unter unseren Hörern gibt es viele, die da mitfühlen und mitfiebern. Und die erste Frage hat uns erreicht von Kim. Sie hat bei Instagram geschrieben: Liebe Health Nerds, ich habe eine einfache Frage an euch. Ich schaue gerade die Olympischen Sommerspiele und frage mich, warum macht uns Sport eigentlich so emotional? Bin gespannt, was die Wissenschaft dazu sagt. Liebe Grüße, Kim.
Das ist wirklich eine gute Frage.
Ja, bist du im olympischen Fieber?
Ich bin, ich glaube aber auch dank der EM jetzt auch im olympischen Fieber. Also es ist schon etwas, was bei uns viel, gerade aktuell viel parallel läuft. Der Frage bin ich, die Idee ist interessant insofern, dass wenn sie anders gestellt worden wäre, die Frage, und die kennen viele, warum macht mich Sport glücklich, wenn ich selbst Sport treibe? Warum löst es ein bestimmtes Gefühl aus, nämlich Glück? Dann wäre relativ klar, dass wir über Endorphine sprechen würden, die durch die sportliche Bewegung, und wir haben über Muskulatur gesprochen, die quasi wie eine Drüse funktioniert und dafür sorgt, dass Botenstoffe letztendlich auch im Gehirn ausgeschüttet werden und Emotionen ausgelöst werden. Aber warum passiert das Ganze beim Zuschauen? Und die haben eben eher andere Bereiche, die eine wichtige Rolle spielen. Aber es hat vor allen Dingen etwas mit Identität und Identifikation zu tun und soziale Identität zu tun. So, das bedeutet, und man erwischt sich da selbst bei welchen Sportarten diese Emotion vielleicht auch mit aufkommt. So, und dann sind wir wieder bei einem Prozess, da hat man unter Umständen gelernt im Laufe des Lebens oder Erfahrungen vielmehr gesammelt, dass einen eine bestimmte Sportart mehr oder weniger interessiert. Und natürlich ist Erfolg auch etwas, was auch eine Rolle dazu spielt. Und wenn ich vor Ort bin im Stadion oder der Sprecher, die Sprecherin auch dementsprechend die Emotion transportiert, dann entsteht dann plötzlich auch durch dieses Thema auch des Konstruktes der Nationalität eine Gruppenzugehörigkeit. Die verstärkt sich sicherlich nochmal, wenn man vor Ort ist und wenn man in diesem sozialen Konstrukt eben auch mit drin ist und diese positiven Emotionen mit aufnimmt und sich quasi wirklich davon anstecken lässt. Es sorgt eben mit der Anwesenheit von anderen, die Emotionen aufzunehmen, sich auch etwas abzuschauen, dass wirklich Emotionen nochmal verstärkt werden und nochmal mehr mit aufgenommen werden und man sich dafür freut.
Spannend. Also diese Gruppendynamik, dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist schon etwas sehr, sehr Starkes, oder?
Das ist etwas sehr, sehr Starkes. Und nochmal, dieses Thema Nationalitäten ist ja nun mal etwas völlig von Menschen kulturell Erzeugtes. Mhm. So, und wir wissen, wie sich Grenzen immer mal wieder auch in der Geschichte verschoben haben und verändert haben. Und dieses Nationalgefühl, so könnte man es ja dann auch beschreiben, nicht bei jedem Extrem, aber wenn man dann vor Ort ist und sich vielleicht auch aussuchen muss, für wen bin ich hier jetzt, dann kann man sagen, okay, ich bin immer für den Besten oder ich entscheide mich für ein bestimmtes Land, weil ich eine Verbindung dazu habe oder was es dann auch immer sein mag. Aber wenn eine Gruppendynamik, eine bestimmte Gruppe daraus entsteht und man sich gemeinsam freut und die anderen eher nicht, oder es gibt eben dieses Spiel, man kennt es auf einem Stadion, kann man es vielleicht auch besser beschreiben, warum ist man nun Fan von einem bestimmten Fußballverein beispielsweise, dass man auch diese Rivalität hat und dieses Abgrenzende hat und dieses dadurch eben nochmal diese Verstärkung des Gruppengefühls. Und natürlich löst es Stress aus. Wenn ich mich wirklich emotional mit einem Verein, mit einer Sportart, mit was auch immer verbunden fühle, dann ist man vor einem Wettkampf auch aufgeregt. Das ist nicht ungewöhnlich. Und das haben wir während der EM auch gemerkt, dass dann je höher die Spiele werden, desto intensiver wird letztendlich die Gefühlslage und die Stressaktivität. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall, sich möglichst gut zu bewegen. Das ist der Grund, warum dann viele, glaube ich, auch laut schreien und versuchen, diese Emotionen loszuwerden.
Und ist das, Matthias, etwas, das tatsächlich jetzt in der Neuzeit entstanden ist, in der neuen kulturellen Zeit, oder weiß die Wissenschaft mehr darüber? Gab es diese Rivalitäten auch schon unter Urmenschen, unter Urvölkern?
Definitiv. Mit dem einfachen Beispiel der eigenen Gruppe, die sich zu anderen Gruppen der gleichen Säugetierart quasi abzugrenzen. Das heißt, unter Menschen, aber auch natürlich vor anderen Tieren und Ähnlichem zu schützen. Also diese Schutzkomponente und dieses Zusammenkommen, diese Kohorte, die zusammenkommt. Und das scheint ja auch im Laufe der Evolution einer der großen Vorteile für Homo sapiens gewesen zu sein, dass wir es eben geschafft haben, in diesen Gruppen zusammenzuleben, mit unterschiedlichen Geschlechtern, mit unterschiedlichen Altersstrukturen und natürlich auch mit unterschiedlichen Hierarchien in der Gruppe, aber um damit das Überleben letztendlich zu sichern, ob es um Jagdthemen geht, aber eben auch um Schutzthemen geht. Und diese Separation ist wichtig und die ist auch aus immunologischer Sicht wichtig, weil wir natürlich mit unterschiedlichen Gruppen, das wissen wir spätestens seit der letzten Pandemie, wenn soziale Gruppen zusammenkommen, Infektionen nochmal anders stattfinden können. Und diese Separation hat durchaus einen Vorteil. Und bis hin zu der Frage, haben wir häufiger vielleicht auch schon oder früher angefangen, auch Wettkämpfe oder Ähnliches auszutragen. Auch das ist etwas, was sich immer wieder auch mal zeigt. Nicht im Sinne vielleicht, dass es in unseren Genen verankert ist, aber durchaus etwas, was sich entwickelt hat, um eine Art Wettkampf eben auch mal stattfinden zu lassen zwischen Gruppen.
Prima. Extrem spannendes Thema. Emotionen hier bei den Health Nerds. Die nächste Nachricht kommt per Direct Message auf Instagram zu uns auf den Tisch. Judith hat geschrieben, und zwar sehr kurz und knapp: Kann man Empathie lernen?
Auch eine gute Frage, weil einige überlegen sich vielleicht auch, wir haben ja über Gefühle, unterschiedliche Gefühle und auch die Interpretation, also die Ebenen eines bestimmten Gefühls, ob es jetzt Freude oder eben auch Ekel oder Hass ist, geht das ja in der Komplexität unter Umständen weiter. Ich könnte das verbal deutlich breiter beschreiben. Erstmal vorab, ja, Empathie kann man lernen. So, das ist vielleicht die erste Komponente. Nur sollten wir hier den Unterschied nochmal klarstellen, dass Empathie nicht im Speziellen eine Emotion ist, sondern eher eine, ja, sagen wir mal, eine soziale Kompetenz. Es geht um die Fähigkeit, Emotionen unter anderem, aber eben auch andere Informationen von Beziehungsmitgliedern oder Menschen, mit denen ich mich in einer Beziehung befinde, aufnehmen zu können und verarbeiten zu können und danach eben auch zu handeln. Und dann gibt es aber unterschiedliche Empathieformen, ob jetzt emotionale Empathie oder kognitive Empathie oder grundsätzlich das Thema Mitgefühl. Und hier ist nochmal, wie gesagt, klar, dass man es durchaus lernen kann, wenn man es denn dann möchte oder seine Fähigkeiten in diesem Bereich auch verbessern kann. Und das sind ganz einfache, also relativ einfache Techniken, wenn man so sagt, wie zum Beispiel das aktive Zuhören und das auch zu beüben. Also nicht nur zuhören und dann irgendetwas anderes sagen, sondern aktiv zuhören, den Fokus auf den Gesprächspartner zu richten, Rückmeldung zu geben. Das ist sicherlich etwas, was empathiefördernd ist, um natürlich auch das besser dann zu verarbeiten, dass das Gehirn dementsprechend auch besser darauf reagieren kann. Andere Perspektiven einzunehmen, zu versuchen, sich in andere, in bestimmten Situationen hineinzuversetzen. Die Königsdisziplin ist sicherlich immer dann, wenn man sich selbst in einem Streit befindet und ja auch seine eigene Meinung vertreten möchte und bestimmte Emotionen dadurch ausgelöst werden. Aber hier eben rauszuzoomen und auf eine andere Ebene zu kommen und sich in mein Gegenüber eben reinversetzen zu können, das ist durchaus etwas, was man eben auch trainieren und üben kann. Und das Thema Mitgefühl habe ich eben noch mal als eine Komponente gesagt. Auch das Praktizieren von Mitgefühl, das Mitgefühl ist nicht bemitleiden, was viele vielleicht damit gleichsetzen würden. Nee, es geht wirklich um mitfühlend zu sein. Und mitfühlend heißt ja nicht, dass ich eine andere Emotion gegenspiele, sondern die Emotion mit aufnehme und sie dann für mich auch eben mit bewerten und interpretieren kann und diese Emotion nachempfinden kann. Und es ist durchaus möglich, seine empathischen Fähigkeiten zu verbessern.
Wenn ich feststelle, dass ich da wirklich Defizite habe, irgendwie empathisch zu sein, wo kann man sich vielleicht auch Hilfe suchen? Geht man da zu einem Psychologen? Spricht man mit seinem Hausarzt? Was würdest du empfehlen? Wo kann man sich Hilfe holen? Wer kann einem beibringen, empathisch zu empfinden?
Es ist ja spannend, wann einem das vielleicht auffällt. Wenn man für sich selbst fragt, bin ich ein empathischer Mensch? Ich glaube eher nicht. dann ist die Frage, ist das irgendwie ein Problem? Weil allein schon der Gedanke zu sagen, bin ich ein empathischer Mensch, heißt ja schon auch wieder, ich habe ja irgendwie einen, in dem Moment vielleicht auch ein Gefühl oder dass es mir nicht so gut gelingt, auf andere Menschen eingehen zu können, nicht empathisch zu sein. Und dann gibt es sicherlich auch Menschen mit auch veränderten Hirnstrukturen, gerade wenn wir über den Bereich der Autismus-Spektrum-Störungen sprechen, wenn es um Empathie und auch Empathieverarbeitung geht, dass man in den Bereichen unter Umständen schon sagen würde, okay, die Hirnstrukturen haben vielleicht manche Verbindungen nicht so ausgeprägt, dass sich da wirklich etwas verändert hat. Bedeutet, ich würde es nicht sagen, dass es ein psychologisch oder auch psychotherapeutisch zu behandelndes Thema ist, ist meine Einschätzung an der Stelle. Man kann das durchaus ansprechen. Die Techniken, die ich eben nur mal angedeutet habe, auch das Thema kann man ja erweitern, Feedback geben, reflektieren, immer wieder ein wichtiges Thema, wenn es um Empathie geht. Die würde ich wahrscheinlich eher mit einem Coach, es gibt bestimmt Menschen, die sich gerade mit Empathie-Coaching und Ähnlichem beschäftigen, da nochmal näher drauf einzugehen. Man kann das ansprechen. Die Frage ist, ob man in dem Sinne eine Hilfe bekommt oder sie auch ehrlicherweise wirklich benötigt. Ich glaube, sich etwas in diesem Thema noch einzuarbeiten, sich einzulesen, sich Informationen zu befassen und dann wirklich auch in das Probieren, das Ausprobieren zu kommen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende.
Ja, auch vor dem Hintergrund, wir hatten ja in der Hauptfolge besprochen, dass etwa 10% der Menschen tatsächlich ernste Probleme haben, Emotionen richtig zu verstehen, zu verarbeiten. Insofern, ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand das Gefühl hat, ich bin nicht empathisch, ich kann mich gar nicht in einen anderen hineinversetzen, da kommt gar nichts bei mir an, dass das natürlich auch ein Defizit sein kann, was einen belastet und wo man vielleicht Abhilfe schaffen will.
Man muss es hier an der Stelle aber nicht unbedingt gleichsetzen. Also wenn ich Emotionen oder Gefühle grundsätzlich nicht gut wahrnehmen kann, heißt es noch nicht, dass ich meinem Gegenüber das auch nicht wahrnehmen kann. Also das würde ich nicht gleichsetzen an der Stelle. Wie gesagt, also sich festzustellen, dass das ein Thema ist, möchte ich auch nicht, ich will es auch gar nicht mindern, dass es nicht vielleicht für jemanden durchaus ein Thema sein kann, aber es gibt Möglichkeiten, definitiv die Techniken, die Fähigkeiten zu verbessern.
Die nächste Frage, die uns erreicht hat, hier in der Health Nerds Sprechstunde, Joachim hat uns auf Facebook geschrieben, ist Weinen auch eine Emotion und warum weint nur der Mensch? Jedenfalls habe ich mal gelesen, dass Tiere nicht aus emotionalen Gründen weinen. Diese Eigenschaft haben wir Menschen offenbar exklusiv. Danke und viele Grüße aus dem Schwarzwald, Joachim. Ist es so? Haben nur wir Menschen das emotionale Weinen exklusiv? Weißt du was darüber?
Überraschenderweise weiß ich was darüber. Es ist so, dass Weinen in der Ausprägungsform wirklich etwas sehr Mensch-Exklusives ist. Das heißt, der emotionale Ausdruck mit Tränen, mit Flüssigkeit, die aus den Augen rausläuft, das ist Mensch einzigartig. Das finden wir sonst bei anderen Lebewesen auf diesem Planeten so nicht. Und die Frage ist natürlich, warum und was ist der Nutzen, der unter Umständen dahinter stecken kann? Letztlich haben wir ja die Verbindung eher, wenn ich dich fragen würde, warum weinen Menschen? Gib mir meine Emotionen zum Weinen.
Naja, zuallererst würde ich mal sofort wieder an meine Kinder denken. Matthias, bei dir, bei deiner Tochter wird's ähnlich sein. Gerade Kinder nutzen das Weinen ja sehr häufig und es ist für sie ein Ausdruck von hier stimmt was nicht, ich bin unglücklich, ich bin traurig, hilf mir, ich brauche dich.
Genau.
Also Unsicherheit, Angst vielleicht auch. Und was ja auch interessant ist, wenn man, also alle Eltern, die uns hier hören, werden das nachvollziehen können. Da muss ja noch nicht mal ein lautes Weinen sein. Also wenn ich eine Träne im Auge sehe und sehe, das Gesicht wird rot, die Augen werden glasig und feucht, dann weiß ich, absolut, da entsteht jetzt schon eine Emotion, ohne dass ich es irgendwie akustisch wahrnehme oder dass es ein lautes Weinen sein muss. Das ist für mich erstmal Weinen und bei uns Erwachsenen natürlich vor allem immer dann, wenn es wirklich traurig ist, wenn wir tiefe Trauer empfinden.
Genau. Also darauf wollte ich nämlich hinaus, weil die erste Assoziation, die erste Emotion wahrscheinlich bei 95% der Leute, die drüber nachdenken, ist, es hat was mit Traurigkeit zu tun. Aber natürlich wissen wir, es gibt, also ist auch sehr bekannt, sowas wie Freudentränen, also kann es durchaus auch hier eine Rolle spielen. Es geht bei den Themen rund um Frustration und Stress durchaus etwas, das oder Wut, das Tränen wirklich eine Rolle spielen können. Von daher ist es nicht exklusiv gebucht, darauf wollte ich hinaus, für das Thema Traurigkeit, das ist die Nummer eins. Und wir müssen es als eine komplexe emotionale Reaktion verstehen, wo natürlich emotionales Zentrum, limbisches System eine wichtige Rolle spielt und es eine unterschiedliche Ursache gibt und einen unterschiedlichen Zweck, der durchaus damit in Verbindung stehen kann. Und du hast gerade dieses wunderbare Beispiel genannt von Kindern, die weinen, wo vielleicht auch Tränen laufen, ohne dass wir ein Geschrei zum Beispiel in dem Kontext dazu haben. Und das hat durchaus eine wichtige Funktion auch im Laufe der Evolution gehabt. Was erzeugt es bei dir, wenn deine Kinder weinen? Dann bist du natürlich sehr schnell bei dem Thema, ist es irgendetwas passiert? Ich muss helfen. So, und dann sind wir schnell bei dem Thema der nonverbalen Kommunikation und bei dem Thema sozialer Bindung. Es sorgt dafür, dass Oxytocin ausgeschüttet wird und dass man runterschaut zu den Kindern und sie vielleicht aufhebt, wenn sie hingefallen sind oder sie irgendwie anderweitig unterstützt. Und natürlich ist das etwas, was man auch erlernen kann und das steigern kann. Ich würde davon absehen zu sagen, dass Kinder das so konditioniert sind, dass sie es nutzen, um die Eltern damit zu ärgern, was ja häufig auch, was man vielleicht auch hört. Nein, es ist eine komplexe Reaktion und sorgt letztendlich dafür, um zum Beispiel Stress abzubauen, um sich mitzuteilen. Und ein kleiner Teil, das gehört natürlich auch immer mit dazu, aber das ist eher ein Nebeneffekt, dass ich natürlich mit mehr Tränenflüssigkeit, die Augen sind auch eine Barriere, eben wie der Mundraum, wie der Darm auch, wie die Haut auch, dass ich natürlich auch durch mehr Tränenproduktion auch eine reinigende Funktion letztendlich mit dabei habe. Das ist eher der Nebeneffekt, der dabei entsteht. Ansonsten ist das Weinen als komplexe Reaktion etwas, was wir eher im Bereich der Kommunikation ansiedeln würden und des Ausdruckes einer bestimmten Emotion in eine bestimmte Richtung und die soziale Bindung, die gefördert werden soll und eben spezifisch auch, um mit dieser Emotion umgehen zu können.
Sehr, sehr spannendes Thema. Matthias, hier kommt die nächste Frage von Johanna. Sie hat uns per E-Mail geschrieben. Hallo, liebe Health Nerds. Danke für die spannende Folge zum Thema Gefühle. Meine Frage für die Sprechstunde. Ekel ist meines Wissens ein Gefühl, das, wie ihr auch erklärt habt, teilweise erlernt wird und dem Überleben, also dem Schutz dient. Habt ihr Tipps, wie man Ekel wieder entlernen oder umkehren kann? Ich weiß zum Beispiel, dass Fisch in Maßen gesund ist, aber bis auf Thunfisch bekomme ich bei jedem anderen Fisch oder allein dem Geruch davon einen Würgereiz. Wie kann ich meinem System klarmachen, dass für mich ungewöhnliche Speisen, seien es zum Beispiel Fisch, Schnecken oder Insekten, dennoch mal einen Versuch wert sind und mir vielleicht gut tun. Spannend. Sehr spannend. Wir haben in der Hauptfolge, Matthias, intensiv darüber gesprochen, dass ein Großteil unserer Gefühle eben zwar in der Anlage uns genetisch mitgegeben werden, aber natürlich, dass sie jeder anders interpretiert und dass für jeden Ekel, Angst oder Unwohlsein ganz verschiedene Trigger hat und ganz verschiedene Auslöser. Wir hatten das Beispiel mit den Schlangen. Viele kleine Kinder beispielsweise haben überhaupt keine Angst oder irgendwie Hemmungen, Reptilien, Schlangen anzufassen. Wiederum bei vielen Erwachsenen lösen Schlangen beispielsweise Angst oder Furcht aus oder Unwohlgefühle, wenn man sie anfassen soll. Was können wir Johanna hier antworten? Kann man das erlernte Ekelgefühl auf ein bestimmtes Lebensmittel zum Beispiel wieder umkehren und entlernen? Geht das?
Das geht durchaus. Und auch hier ist die Frage, ob es jetzt reiner Ekel ist. Wir haben über das Thema der Makro- und Mikroexpressionen ja gesprochen. Ich sage gleich noch mal etwas dazu. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ist natürlich möglich, weil es etwas ist, das angelernt ist. Um das Thema, in dem Falle der Fisch oder die Schnecken oder was es auch immer sein mag, Dinge, vor denen ich mich ekel, das ist angelernt. Wohingegen die Emotion selbst, also Ekel, und da, wo wir gesagt hatten, diese mimische Expression, also welche Muskeln angesteuert werden, der Hormon-Neurotransmitter-Cocktail, der ausgeschüttet wird, das ist in uns verankert. So, die Frage ist nur, warum ist es darauf geprimed? Und es gibt ein anderes Thema, da ist es nahe oder vielleicht bekannter, aber wenn wir über Ängste oder auch Phobien sprechen, dann gibt es hier natürlich auch verschiedene therapeutische, psychotherapeutische Ansätze, dem auch Herr zu werden. Und natürlich gibt es unterschiedliche Disziplinen. Durchaus eine Variante ist, findet sich da, oder Varianten finden sich dann wahrscheinlich eher in der Verhaltenstherapie. Aber bevor man in den Weg geht, würde ich vom Gefühl, ich habe mal so ein paar Dinge zusammengetragen, wo ich denke, die hilfreich sein können. Und das ist nämlich ein Punkt, der da auch mal wieder vorkommt, wenn man über dieses Thema der Konfrontation sich auseinandersetzt. Also auch das Bewusstwerden, das ist ja schon mal interessant. Jetzt löst es aber diese Emotionen aus. Durchaus ist aber die schrittweise Exposition, also kleinere Mengen beispielsweise, erstmal vielleicht auch zu betrachten oder zu verspeisen. allmählich quasi in dem Bereich die Vielfalt mit auszubauen. Das könnte etwas sein, was helfen könnte. Und natürlich auch immer wieder hier das Reflektieren, auch das kognitive Abprüfen. Warum entsteht das jetzt? Warum habe ich jetzt gerade hier ein Ekelgefühl? Ist es das wirklich? Ich will jetzt nicht sagen, dass der Geruch von Fisch, also wenn ich frischen Fisch habe, sollte der im besten Falle gar nicht riechen. Aber wenn das alles irgendwie gegeben ist, wäre das eine auf jeden Fall schrittweise sich dem auszusetzen. In geringen Mengen. Das muss jetzt nicht sein, dass das eine ganze Ekelveranstaltung ist, aber so ein bisschen Ekel darf auch unter Umständen hochkommen, aber eben nicht eine komplette Abneigung und sich das irgendwie damit reinquälen. Einen anderen Punkt, gerade weil es hier nochmal angesprochen ist, der Trigger von außen ist eher der Geruch als Thema. Und von daher ist so eine sensorische Anpassung unter Umständen auch etwas, wo man sich dran gewöhnen könnte. So, das heißt nicht an altem Fisch häufiger zu riechen. Aber wir kennen das alle, nämlich so diese olfaktorische Adaptation, also olfaktorisch der Geruchsnerv. Wenn ich dem immer und immer wieder ausgesetzt werde, irgendwann riecht man es nicht mehr so stark. Wenn ich natürlich ein Ekelgefühl habe und das auch aufbaut und vielleicht Ängste mit hinzukommen und man sagt, ah, ich will mich da vielleicht gar nicht mit auseinandersetzen und dann kommt es doch mal dazu und dann kommt wieder das Ekelgefühl. Das heißt, häufiger oder das auch sich den Gerüchen auszusetzen und auch hier wieder die Reflexion zu haben, man muss es ja noch gar nicht essen, kann unter Umständen hilfreich sein. Und was man natürlich auch tun kann, nicht in dieses Extrem des Fischigen reinzugehen, sondern es verarbeitet in irgendetwas anderem drin zu haben, um dann zu merken, okay, schmeckt dann vielleicht doch ganz gut. Also das nur mal so als ein paar Ideen in die Richtung. Ich bin der festen Überzeugung, dass man auch mit anderen Techniken rund um Stressregulation, Atemtechniken und ähnlichem einen Beitrag dazu leisten kann. Und je nachdem, wie stark es sie in der im Alltag vielleicht auch beeinträchtigt, kann man wirklich auch überlegen, es therapeutisch zu begleiten. Aber ansonsten glaube ich, dass man auch hier mit bestimmten Techniken versuchen kann. Tatsache ist, ich kann das Entwöhnen des Ekels durchaus trainieren.
Und vielleicht gibt es ja unter unseren Hörern auch einige potenzielle Teilnehmer oder Kandidaten fürs RTL-Dschungelcamp mit den Ekelprüfungen. Also man kann sich also auch auf so etwas offenbar vorbereiten und den Ekel rücktrainieren und sich an bestimmte Dinge, die einem jetzt vielleicht sehr unangenehm vorkommen, tatsächlich gewöhnen.
Das ist vielleicht auch nochmal ein, du hast das gerade erwähnt mit dem Dschungelcamp und ich erinnere an die Zeiten, wo das relativ neu war. Ich glaube, es wird ja immer noch gut geschaut, aber dieses Ekelgefühl und auch das Thema, warum spricht dann die ganze Nation irgendwie darüber? Und warum ist es eigentlich eklig? Und ich will es mir trotzdem anschauen, weil es natürlich eine starke emotionale Bindung, die dann letztendlich auch mit der Person aufgebaut wird, stattfindet. Und dementsprechend das natürlich einen ganz anderen Bereich mit ansteuert, wie vielleicht an irgendeine langweilige, wenn es sowas gibt, Dokumentation über irgendetwas, wo keine Emotionen ausgelöst werden. Und hier habe ich natürlich sehr klare Emotionen wie Ekel, die nachvollziehbar sind und nachspürbar sind. Und dann kommen wir wieder zum Empathiethema mit dazu und auch der Gruppendynamik.
Emotionen, sie begleiten uns ein Leben lang, sie machen uns in vielen Dingen einzigartig und sie sind für jeden individuell so etwas wie ein Fingerabdruck und jeder entwickelt sie eben doch ein bisschen anders als vielleicht sein Gegenüber. Matthias, es war unglaublich spannend, mit dir in diese Welt der Emotionen abzutauchen. Ich sag ganz herzlichen Dank auch an unsere Community für diese vielen tollen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Alle Fragen, die wir hier in der Sprechstunde jetzt nicht beantwortet haben, beantworten wir natürlich im Nachgang schriftlich per E-Mail und sagen Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt uns weiter treu, Leute. Nächsten Donnerstag gibt's eine neue Episode. Wir freuen uns drauf. Bis dahin eine gute Woche. Bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.